Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutosteinska. Am 19. April jährt sich der Aufstand im Warschauer Ghetto, ein Symbol für Mut und Widerstand unter aussichtslosen Bedingungen. Wir sind heute in Warschau, im Stadtteil Muranów, an einem Ort, der lange Zeit einfach ein Wohnviertel war und doch eine der größten Tragödien der europäischen Geschichte in sich trägt, als Teil der Geschichte dieser Stadt. In dieser Sendung gehen wir diesen Spuren nach. Es geht nicht nur um den Aufstand selbst, sondern um das Leben der Jüdinnen und Juden in Polen vor dem Krieg, um den Alltag im Ghetto und um den Moment, in dem aus Verzweiflung Widerstand wurde. Gemeinsam mit einer Museumsführerin des Museums Polin begeben wir uns auf einen Rundgang durch die Geschichte. Von Jahrhunderten jüdischen Lebens in Polen bis zu den Ereignissen des Jahres 1943. Wir stehen hier mitten im Warschauer Wohnviertel Muranów, direkt vor dem Denkmal für die Helden des Ghettos. Für viele ist das einfach ein ruhiges, ganz normales Stück Stadt. Auch für mich war es lange genau das. Doch genau hier spielte sich während des Zweiten Weltkriegs eine der größten Tragödien in der Geschichte Warschaus ab. Hier befand sich das Warschauer Ghetto. Heute ist es still. Wohnhäuser, Bäume, Alltag. Kaum etwas erinnert auf den ersten Blick daran, was sich hier einst ereignet hat. Und doch ist dieser Ort tief geprägt von Leid, von Verzweiflung, aber auch von Mut und Widerstand. Wie gesagt, stehen wir hier vor dem Denkmal für die Helden des Ghettos und erinnern an den Aufstand im Frühjahr 1943, an Menschen, die sich entschieden haben, gegen die deutschen Besatzer zu kämpfen, obwohl sie kaum eine Chance hatten. Um zu verstehen, was hier geschehen ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen und auf die lange Geschichte jüdischen Lebens in Polen blicken. Darüber spreche ich heute mit Anita Borkowska vom Museum der Geschichte der polnischen Juden, Polin. Guten Tag.
Guten Tag. Wir sind tatsächlich von Häusern und von Menschen umgeben, aber nichts von dem, was wir hier sehen, stammt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, um zu erfahren, was hier passiert ist. Und was wir heute dazu sagen können, lade ich Sie ins Museum für Geschichte der polnischen Juden Polin ein.
Das sich hinter uns befindet. Also wir sind schon mitten im Museum der Geschichte der polnischen Juden. Frau Borkowska, Polen galt über Jahrhunderte als eines der wichtigsten Zentren jüdischen Lebens in Europa. Warum war das so?
Die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Polen ist so lange wie die Geschichte des polnischen Staates. Die ersten jüdischen Menschen erschienen hier, nämlich im 10. Jahrhundert, und sie durften dort ihre Gemeinden gründen, sie durften gemäß den Regeln des jüdischen Glaubens leben und sie durften sich hier ansiedeln. Und für uns ist es wichtig zu zeigen, dass die Jüdinnen und Juden ein fester Bestandteil der polnischen Geschichte waren und dass das auch ihr Zuhause war. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg machten jüdische Menschen 10% der Gesamtbevölkerung aus.
Was mit Warschau?
Also in Warschau war jeder dritte Einwohner oder jede dritte Einwohnerin jüdisch. Das heißt, die Jüdinnen und Juden machten einen Drittel der Stadtbevölkerung aus und sie waren in jedem Lebensbereich anwesend.
Was bedeutete Warschau damals für die jüdische Bevölkerung Europas?
Die jüdische Gemeinde Warschaus war die größte zweite Gemeinde der Welt. Auf den Straßen Warschaus konnte man Hebräisch, Jiddisch und Polnisch als Sprachen der polnischen Juden hören. 80% der Warschauer Jüdinnen und Juden lebten in Muranów, also in dem Wohnviertel, auf dem das Polin-Museum gegründet wurde.
Was änderte sich mit dem deutschen Überfall auf Polen 1939 für die jüdischen Einwohner dieser Stadt?
Warschau wurde zum Teil des sogenannten Generalgouvernements, also des polnischen Staates unter der deutschen Besatzung. Die Nazis haben jüdische Gemeinde liquidiert und sie haben sie mit einem Judenrat, mit der angeblich jüdischen Selbstverwaltung ersetzt. Seit dem 1. Dezember 1939 mussten Jüdinnen und Juden, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, weiße Armbänder mit blauen Davidsternen tragen, was allen zeigen sollte, dass das jüdische Menschen sind, also Menschen, die man schlechter behandeln darf.
Wir befinden uns nun in dem Raum, wo, was für ein Raum ist das eigentlich?
Dieser Teil der Ausstellung ist der Zeit der Shoah gewidmet. Also hier sprechen wir darüber, was mit jüdischen Menschen während des Zweiten Weltkrieges passiert ist. So, von der Errichtung des Generalgouvernements über die Errichtung des Warschauer Ghettos, die große Liquidierungsaktion, also die Deportation von Jüdinnen und Juden nach Treblinka, bis zur Aufstand und der Liquidierung des Warschauer Ghettos.
Warum entschieden sich die deutschen Besatzer, hier in Warschau, in Muranów, ein Ghetto zu errichten?
Diese Frage lässt sich nicht in jeder Hinsicht einfach beantworten, aber die meisten Einwohner, jüdische Einwohner und Einwohnerinnen vermuteten, dass ein Ghetto entstehen wird. Seit Ende 39 gab es schon das erste Ghetto im Generalgouvernement und es entstanden weitere jüdische, sogenannte jüdische Wohnbezirke. Und Warschau war die Stadt, wo die meisten Jüdinnen und Juden wohnten. Und Muranów war auch der Stadtteil, wo 80% der Warschauer Jüdinnen und Juden ihre Wohnungen hatten. Die Nazis entschieden sich, in Warschau den sogenannten jüdischen Wohnbezirk zu errichten. Es war nicht von Anfang an klar, wo das Ghetto entsteht. Es gab Ideen und auch Gerüchte unter jüdischen Bevölkerung, dass vielleicht zwei Ghettos gegründet werden. Ein Ghetto am rechten Weichselufer in Praga und ein anderer im Arbeiterviertel Wola. Aber im Endeffekt hat die deutsche Zivilverwaltung entschieden, dass das Ghetto dort errichtet wird, wo die meisten jüdischen Menschen wohnten. Das bedeutete, dass das in der Stadtmitte war, also am dichtesten bevölkerten Stadtteil. Und hier haben wir eine Anzeige, oder genauer gesagt eine Seite von dem neuen Warschauer Kurier. Das war eine Propagandazeitung, die an die polnische Bevölkerung gerichtet wurde. Eine deutsche Zeitung, also eine Zeitung, die theoretisch von den Polen geleitet wurde, aber es war eine Propagandazeitung. Das heißt, die Besatzer haben über alles entschieden, was dort steht und wie darüber geschrieben wird. Und hier lesen wir Plan Dzielnicy Żydowskiej auf Polnisch, also der Plan des jüdischen Wohnbezirkes. Und dort sehen wir einen Stadtbezirk mit einer Linie umzäunt, das soll einem künftige Mauer sein. Und Sie kennen den Palast für Kultur und Wissenschaft, stimmt? Also der würde jetzt hier stehen. Also heute steht der Kulturpalast dort, wo später die südliche Grenze des Warschauer Ghettos entstand. Und unser Museum befindet sich hier, also im nördlichen Teil des Ghettos. Also wir sehen hier, dass es nicht um einen Bezirk am Stadtrand geht, sondern richtig um die Stadtmitte, um eine sehr, sehr dicht bebaute Gegend. Und daraus erfahren wir, dass jüdische Menschen Zeit bis Ende Oktober 1940 haben, um ins Ghetto umzuziehen. Die Verordnung, dass in nach der in Warschau der jüdische Wohnbezirk entstehen sollte, wurde von dem Gouverneur des Distrikts Warschaus, Ludwig Fischer, am 2. Oktober 1940 unterzeichnet. 10 Tage später wurde diese Verordnung auf den Straßen Warschaus durch Lautsprecher verkündet. Es hieß: Bis Ende des Monats gibt's Zeit, um umzuziehen. Wenn jemand als Jude gilt, muss in diesen Bezirk umziehen. Wer als Nichtjude gilt, muss ausziehen.
Und sein Zuhause verlassen.
Ja, das stimmt. Was über 100.000 Jüdinnen und Juden und über 100.000 nichtjüdische Polen mussten dann Wohnungen verlassen und oder tauschen. Wenn eine jüdische Familie auf diesem Gebiet lebte, musste sie zwar nicht umziehen, aber sie konnte vom Glück reden, wenn sie als Familie, als ein paar köpfige Familie alleine in einem Zimmer wohnen durften.
Sonst war das viel mehr Menschen in einem Raum oder in einer Wohnung, ja?
Die Bevölkerungsdichte im Ghetto betrug zwischen 7 und 9 Personen. Als am 16. November 1940 wurden die Tore des Warschauer Ghettos geschlossen. Das bedeutete, dass der von mir früher erwähnte 1/3 der Bevölkerung der Stadt wurde auf einem Gebiet von nur 2,5% der Stadtfläche zusammengepfercht.
Na gut, dann wie muss man sich das Leben im Warschauer Ghetto vorstellen?
Es ist ganz natürlich, dass wir versuchen, uns das vorzustellen. Aber zu Ende begreifen, wie es war, werden wir wahrscheinlich nicht. Nach dem, was wir über das Warschauer Ghetto wissen, was wir aus den Berichten von Menschen erfahren, war das Leben im Ghetto ein Albtraum. Die Menschen mussten täglich unter Hunger leiden. Fast 80% der Lebensmittel, die ins Ghetto kamen, kamen illegal dorthin. Eine natürliche Konsequenz des Hungers waren Seuchen, Epidemien. Und es führte dazu, dass innerhalb von nur 18 ersten Monaten der Existenz des Warschauer Ghettos starben 100.000 Menschen. Sie starben vor Hunger, an Krankheiten, an Seuchen, vor Erschöpfung oder es gab auch Menschen, die Selbstmord begingen.
Und warum entschieden sich die deutschen Besatzer, hier in Warschau ein Ghetto zu errichten?
Warschau war, wie erwähnt, die zweitgrößte jüdische Gemeinde der Welt. Sehr viele Jüdinnen und Juden lebten hier. Und schon in den ersten Tagen der Besatzung haben die Nazis versucht, die Jüdinnen und Juden von der anderen Bevölkerung zu trennen. Zuerst durch Gesetze. Gleichzeitig sollen wir auch klar sagen, dass es in Polen, auch wie in anderen Ländern Europa, antisemitische Vorfälle gab. Bereits Ende des Jahres 1939 erschienen auf den Straßen Warschaus Tafeln, wo solchen Sperrgebiet nur Durchfahrt gestattet stand. Und das war die Propaganda, die an beide Seiten gerichtet wurde, sowohl an jüdische als auch an nichtjüdische Bevölkerung der Stadt. Das heißt, den nichtjüdischen Polinnen und Polen sollte gesagt werden, wir wollen die jüdischen Menschen getrennt wohnen lassen, weil sie Seuchenträger sind. Wir wollen nicht, dass ihr euch mit Fleckfieber ansteckt. Gleichzeitig wurde der jüdischen Bevölkerung damit gesagt, wir lassen euch getrennt wohnen, um euch vor den Angriffen der polnischen Antisemiten zu schützen. Sie sehen, dass es eine Propaganda war, die zweiseitig wirkte. Es ging darum, die jüdische und nichtjüdische Gemeinschaft noch mehr zu zerstreiten und noch mehr diese Antagonismen, die es auch vor dem Krieg schon gab, noch stärker zu machen und noch mehr Chaos einzuführen.
Was geschah 1942 im Sommer?
Am 22. Juli 1942 erschienen auf den Straßen des Warschauer Ghettos Bekanntmachungen. In dieser Bekanntmachung stand, dass jüdische Menschen, bis auf ein paar Gruppen, die genannt wurden, nach Osten umgesiedelt werden und dass sie sich bei der Sammelstelle melden sollen. Sie dürfen Lebensmittel für 3 Tage mitnehmen, sie dürfen 15 Kilo Gepäck mitnehmen und Schmuck und Wertsachen sind mitzunehmen. Wer sich nicht meldet, dem Befehl nicht gehorcht, wird erschossen. Und mit dieser Bekanntmachung fing in Warschau die sogenannte große Liquidierungsaktion an. Das hieß, dass innerhalb von 2 Monaten im Sommer 1942 fast täglich Jüdinnen und Juden zum Umschlagplatz getrieben wurden, also zu der Sammelstelle in der heutigen Stawki-Straße. Und von dort aus wurden sie nicht nach Osten umgesiedelt, wie ihnen gesagt wurde, sondern in das Mordlager Treblinka gebracht, wo die meisten von ihnen direkt nach der Ankunft ermordet wurden. Und innerhalb von diesen 2 Monaten wurden bereits 300.000 Jüdinnen und Juden aus dem Warschauer Ghetto deportiert.
Wann wurde den Menschen klar, dass Deportationen den Tod bedeuten, keine Umsiedlung?
Also dafür können wir auch kein konkretes Datum nennen und nicht für jeden einzelnen Menschen sprechen, aber den Berichten ist zu entnehmen, dass bereits viele Jüdinnen und Juden wussten, dass den Befehlen nicht zu gehorchen ist und sie haben nicht mit guten Intentionen der Täter gerechnet. Bereits 2 Tage nach dem Beginn der Deportation musste der Warschauer Judenrat eine Bekanntmachung veröffentlichen, dass es bei der Deportation tatsächlich um eine Umsiedlung ging. Wenn sie dazu gezwungen wurden, das heißt, es war den Tätern klar, dass die Menschen es nicht geglaubt haben, dass sie nur umgesiedelt werden. Gleichzeitig wissen wir, dass bereits Ende August 1942 die ersten Flüchtlinge aus dem Mordlager Treblinka ins Ghetto zurückkehrten, wie zum Beispiel David Nowodworski oder Abraham Krzepicki, und sie gaben ihre Berichte und legten ihr Zeugnis ab. Und das war auch ein unumstrittener Beweis dafür, dass die Deportation in Anführungsstrichen den Tod bedeutet.
Also wann und warum entstand bewaffneter Widerstand im Ghetto?
Um die Frage besser beantworten zu können, lade ich Sie in den anderen Raum ein, wo wir erfahren, was nach dem Sommer 1942 im Ghetto geschah.
Gut, dann gehen wir.
Wir sind in dem Teil der Galerie Shoah, wo wir langsam anfangen, über den Aufstand im Warschauer Ghetto zu sprechen. Hier haben wir eine Information, dass bereits während der großen Liquidierungsaktion am 28. Juli 1942 die jüdische Kampforganisation, also JOB, entstanden ist. Wir wissen, dass es im Ghetto auch eine zweite Organisation gab, also ZZW, also der jüdische Militärverband. Und diese Organisationen bestanden aus Menschen, die später im Aufstand gekämpft haben.
Wer waren die Menschen, die sich zum Kampf entschieden haben? Wie viele waren sie überhaupt?
Wir haben auch darüber gesprochen, dass das jüdische Leben in Polen vor dem Krieg sehr vielfältig war. Es gab sehr viele politische Parteien, politische Bewegungen und diese Parteien hatten auch Jugendorganisationen, so wie Pfadfinder heute. Und die meisten von diesen Menschen, es waren ein paar hundert Menschen, sie stammten genau aus diesen Organisationen. Sie unterschieden sich voneinander in ihrer politischen Einstellung, in ihren Ideen für die Zukunft, aber sie hatten ein Ziel. Sie kamen zum Schluss oder haben beschlossen, sich zu verteidigen, wenn die Täter noch mehr das Ghetto betreten.
Wie konnten sich die Aufständischen überhaupt bewaffnen, wenn das Ghetto geschlossen war, gesperrt war?
Das ist auch die Frage, denn wir können auch fragen, was wir unter Waffe verstehen. Denn sie haben einerseits damit gekämpft, was sie zur Verfügung hatten. Gleichzeitig haben aber die Kämpfer bereits im Sommer 1942 angefangen, Waffen auf der sogenannten arischen Seite zu kaufen oder versuchen, Kontakte zum polnischen Widerstand aufzunehmen und einiges zu erwerben. Also sie kamen auf ganz verschiedene Art zu Waffen. Im Aufstand haben sie später auch mit sogenannten Molotow-Cocktails, also mit Flaschen mit Benzin oder mit Granaten gekämpft, die sie aus Glühbirnen gemacht haben.
Also der Aufstand begann genau am 19. April 1943. Wie sah der Anfang aus?
Am frühen Morgen des 19. Aprils haben die SS und die deutsche Ordnungspolizei das Ghetto betreten. Von drei Seiten. Wenn wir hier auf dieser Karte schauen, sehen Sie das Gelände des Ghettos nach der sogenannten großen Liquidierungsaktion. Da können Sie sehen, dass das Ghetto bereits kleiner gemacht wurde. Dann gab es eine deutsche Kolonne von der Seite der damaligen Nalewki- und Genscherstraße, eine andere von der Kreuzung zwischen Genscher- und Zamenhofstraße, so nicht weit von unserem Museum. Und die dritte Kolonne kam vom Norden an, am Muranowski-Platz, der heute nicht mehr existiert, aber wo wir die heutige Muranowska-Straße haben. Das heißt, der Aufstand fing nicht weit von der Stelle an, wo heute das Polin-Museum steht. Und das, was wir als Antwort der Kämpfer verstehen sollen, war vor allem Selbstverteidigung. Denn sie waren nicht diejenigen, die angefangen haben. Also sie haben dann geschossen, sie haben die einmarschierenden Deutschen mit Granaten oder mit Molotow-Cocktails beworfen. Und ihr Kampf bestand vor allem darin, nicht in die Hände der Feinde zu fallen.
Warum war dieser Aufstand trotz der aussichtslosen Lage so bedeutend?
Viele Aufständische, die daran teilgenommen haben, die danach Zeugnis abgelegt haben, und wir müssen daran denken, dass nicht alle Zeugnis abgelegt haben, betonten, dass sie entweder nichts zu verlieren hatten, weil sie ihre Nächsten bereits verloren haben, oder dass sie ein Zeichen setzen wollten. Es wird sehr viel von dem sogenannten besseren Tod erzählt, dass der Tod mit Waffe in der Hand viel besser ist als der Tod in der Gaskammer von Treblinka. Einer der Anführer des Aufstandes, Marek Edelman, erzählte Hanna Kral in dem Interview, das unter dem Buch Dem Herrn Gott zuvorkommen bekannt ist, dass die Menschheit sich so abgesprochen hat, dass es besser ist, mit der Waffe in der Hand zu sterben. Edelman war aber ein Gegner von dieser heroischen Darstellung oder heldenhaften Darstellung des Kampfes. Er meinte, dass sein Tod genauso nichts besser wäre als der Tod von einer Person, die zum Umschlagplatz getrieben wurde oder im Warschauer Ghetto vor Hunger starb.
Was ist heute das wichtigste Vermächtnis dieses Aufstandes, des Aufstandes im Warschauer Ghetto?
Das wichtigste Vermächtnis war, der Welt zu zeigen, dass diejenigen, die im Ghetto waren, sich nicht darauf geeinigt haben und dass jeder Tod im Warschauer Ghetto ungerecht war und unnötig war. Das Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettos wurde am 19. April 1948 enthüllt. Die beiden Seiten des Denkmals zeigen Menschen. Und das soll uns daran erinnern, dass wir am 19. April derer gedenken, die gezwungen waren, ins Warschauer Ghetto einzuziehen, die im Ghetto vor Hunger oder an Seuchen, an Krankheiten gestorben sind, die im Sommer 1942 nach Treblinka deportiert wurden und die sich entschieden haben, mit dem Kampf ein Zeichen zu setzen, dass sie damit nicht einverstanden sind und dass sie die Welt alarmieren möchten.
Der Aufstand im Warschauer Ghetto. Ein schmerzhafter und zugleich prägender Teil der Geschichte Polens und Europas. Wenn Sie tiefer in dieses Thema eintauchen möchten, auf unserer Website auslandsdienst.pl finden Sie einen ausführlichen Beitrag als Rundgang durch das Museum Polin, der 1000 Jahre jüdischen Lebens in Polen erzählt. Dort gibt es auch Informationen dazu, wie Sie uns in den sozialen Medien finden, sowie weitere Inhalte und Einblicke in unsere Arbeit. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Ludostańska. Bis zum nächsten Mal hier bei uns aus Warschau. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.